Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
Auf Radio 1. Für Sie parat nehme ich jetzt Roger gegen Markus.
Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Bisnode, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Bisnode liegen Sie immer richtig. www.bisnode.ch.
Roger gegen Markus an dem Montag. Ja, es ist nicht mehr 1. April, jetzt ist 8. April. Die Sendung von letzter Woche hat unglaublich viele Reaktionen ausgelöst. Und darüber müssen wir zuerst einmal reden. Also Roger und Markus, was ist denn los zwischen den beiden? Dann der Konrad Langhardt, SVP-Chef von Zürich bisher gewesen, hat sein Herz ausgeschüttet am Samstag im Tagesanzeiger. Darüber reden wir. Brexit, nächste Runde und Michael Jackson, wie weiter? Also Markus, ich muss auch sagen, toll, du bist da.
Ja.
Im Gegensatz zu den letzten Monaten, muss man sagen, wo wir das nur über Leitung gemacht haben. Und vielleicht ist das auch ein bisschen am Ursprung von dem, was soll ich sagen, Ausbruch auf beiden Seiten gewesen am letzten Monat. Jetzt können wir uns wieder in die Augen schauen.
Ja, genau. Du kannst dir ja nicht vorstellen, was für Bedingungen ich das muss machen. Ich
erzähl.
Muss ja am Morgen, um 6 Uhr, ich stehe um 17:45 auf, kann kaum einen Kaffee trinken. Nachher muss ich in den Keller runter von dem Haus, weil ich will nicht alle stören. Da sind viele Leute, die hier in Haus noch schlafen um diese Zeit. Dann gehe ich also in Keller runter und dann mit Roger streiten. Und das stimmt, du hast ja das in der Kolumne gut erwähnt, das spielt eine grosse Rolle, dass man sich natürlich nicht kennt, nicht sieht. Man sieht nicht, will der andere jetzt etwas sagen oder nicht. Und man kann auch kein Zeichen geben, hey, jetzt will ich wieder, das ist klar.
Genau, also die Sendung hat unglaublich viel Publicity gehabt, Rekordwert bei den Abrufen, bei den Klickzahlen in mehreren Medien. Bis nach Deutschland ist das gegangen, der Ausschnitt ist sogar in deutschen Online-Portal gekommen, also Schweizerdeutsch. Das heisst, die haben das sogar in Deutschland in der letzten Zeit nicht mehr erlebt. Und darum muss man sagen, also auch für uns ist das ein bisschen eine Ausnahmesendung gewesen, oder?
Genau.
Absolut. Wir hassen uns nicht abgrundtief.
Nein, ich finde, und das würde ich jetzt auch aus der Erfahrung von Amerika noch einmal betonen, ich finde, die Sendung ist erstens einzigartig, weil wir unterscheiden uns in sehr vielen Punkten, nicht in allen, aber in vielen Punkten wirklich. Wir streiten auch heftig und wir sind beide, das kann man sagen, emotional dann. Wir regen uns richtig auf, es ist nicht gespielt.
Nein.
Und trotzdem muss ich betonen, ich mag den Roger Schawinski extrem gut. Er ist ein guter Freund von mir. Ich habe höchstes Vertrauen auch zu ihm. Also deshalb verträge ich das auch, weil er mich die ganze Zeit angreifen oder blöd hinstellen und so weiter. Das ist alles okay. Ich glaube, das ist aber auch der Grund, warum die Leute diese Sendung gerne haben, weil das, ich glaube, das merkt man.
Also wir zeichnen sie manchmal aus Zeitgründen, aber wir schneiden es nicht. Und darum sind auch die, was soll ich sagen, die grössten Ausbrüche nicht weggeschnitten worden. Hätte man können machen, aber wir machen alles eins zu eins und es wird nichts gefaked. Jetzt müssen wir noch etwas vielleicht erklären. Du bist in Harvard zum zweiten Mal dort, hast ein Fellowship. Beim ersten Mal, wo du in Harvard warst, bist du vom Linken zum Rechten geworden. Das war die Zeit von den Neokons, von den Konservativen. Jetzt, Harvard ist ganz links, wie alle grossen amerikanischen Universitäten. Man hat das vor kurzem können lesen in einem Interview mit dem Ferguson in der NZZ. Und da frage ich mich, warum passiert jetzt etwas anderes bei dir? Ich habe das Gefühl, du bist jetzt noch eher rechts geworden als vorher.
Nein, das würde ich jetzt so nicht sagen. Nein, ich habe meine Meinung jetzt in Amerika eigentlich überhaupt nicht in dem Sinn geändert. Aber was ich wirklich noch betonen zu Harvard, es gibt einen riesen Unterschied zwischen dem College und den Grad Schools. Also Grad Schools, wo du eben den Master machst und so weiter. Und sagen wir zum Beispiel, eine berühmte Master ist Business School oder Medical School oder Law School oder eben Kennedy School, wo ich bin. Und ich muss sagen, ich finde auch an der Kennedy School ist völlig klar, die sind alle links der Mitte. Und das ist ein bisschen weniger ausgeprägt vor 16 Jahren, als ich das letzte Mal dort war. Dort hat es noch viele Republikaner gehabt, wirklich auch konservative Professoren, die sind alle nicht mehr da, die gibt es nicht mehr. Es ist eine extreme Einheitskultur.
Aber wie empfindest du das?
Es ist ein bisschen langweilig, es war lustiger vor 16 Jahren. Und ich muss dir ehrlich sagen, das war ja auch ein Grund gewesen. Es gibt viele Gründe, warum ich von links nach rechts gegangen bin. Aber ein Grund, der mich damals am meisten beeindruckt hat, war, du kommst aus Europa. Und dann triffst du Leute, die sind sympathisch, die sind irrsinnig geistreich, die sind intelligent, die sind besser als du, die können besser reden als du. Nicht nur, weil es Englisch ist, sondern auch, weil sie einfach gescheiter sind. Und sie sind rechts. Und das war eine neue Erfahrung, dass du einen Konservativen kennenlernen kannst, der intelligent ist. Früher habe ich auch, deshalb bin ich auch links geworden, weil ich gefunden, ja, die intelligenten Leute sind links, ist ja normal. Ist logisch. Und in Europa, an der Uni, ist es auch so gewesen, die Interessanteren sind eher links gewesen. Und in Amerika ist das anders gewesen, und das hat mich enorm geprägt.
Aber jetzt hat es ja gekehrt, oder? Jetzt sind also die, alle die tollen, wunderbaren Menschen sind alle links. Und es herrscht kein Klima von der Offenheit. Also das habe ich jetzt nicht nur beim Ferguson gelesen. Das weiss ich auch aus anderen Quellen. Andere Meinungen werden nicht angehört, sind nicht opportun. Wie haltest du das denn aus?
Ja, eben, ich muss jetzt noch eins sagen. Ich bin dort am Shorenstein Center. Das ist ein Teil von der Kennedy School. Und trotz allem, die Leute sind extrem freundlich nach wie vor und man kann schon reden miteinander.
Aber wenn also du jetzt deine Sachen erzählst über den Trump, dann machst du das
nicht. Man kann das schon, ja. Man kann das schon und natürlich hat man den Bonus als Ausländer, wird man in dem Sinne nicht ernst genommen, weil das ist ja, ich meine, und auch die Schweiz, ich meine, Entschuldigung, die Schweiz ist ein kleiner Fleck für die Amerikaner, wo sie sehr gerne haben, aber sie haben keine Ahnung. Also von dem her, man nimmt natürlich das auch nicht ganz ernst, was man dann sagt. Aber ich möchte eines betonen, trotz dieser Homogenität muss ich immer noch sagen, es ist immer noch sehr, sehr angenehm, weil die Amerikaner haben halt eine sehr kommunikative Kultur.
Das stimmt also nicht, ja, was da irgendwie gesagt wird, dass andere einfach abgeschrien werden oder einfach stillgelegt werden. Kannst du dort auftreten oder musst du ein bisschen aufpassen?
Also ich kann dort alles sagen, was ich will. Nein, das
machst du auch?
Ja, das mache ich als Abschreien, das gibt es nicht. Aber ich möchte noch einmal betonen, es ist ein Unterschied zwischen dem College, wo die jungen Studenten sind, die sehr radikal sind, und die Grad Schools, die halt Erwachsene sind. Das ist wirklich ein Unterschied. Und Grad Schools sind auch viel stärker praxisorientiert. Das habe ich jetzt noch gerne an der Kennedy School. Weißt du, das Zeug, das ich jetzt erforsche, dort, du merkst schon, dem Shorenstein
Center. Was erforschst du?
Businessmodell für digitale Medien. Wenn du das vergleichst.
Hast du etwas rausgefunden?
Ja, sehr gut. Ja, wirst du dann sehen. Euch werden in der Schweiz noch Toren gewackelt.
Hast du das Gefühl, du willst die Schweizer Medien revolutionieren?
Ja, ich werde jetzt amerikanisiert.
Erzähl mal.
nein, das kann ich jetzt nicht erzählen. Ah. Das sehen wir dann. Nein, aber was noch eines betonen, oder? Wenn du das vergleichst bei uns, die Lehrstühle für Publizistik, die sind so weltfremd. Die haben, das weißt du auch. Die haben so keine Ahnung von unserer Branche. Unsere Branche ist in einem Überlebenskampf. In Amerika, in den Shorenstein Center, machen die nichts anderes als wirklich Businessmodell studieren. Was können wir machen, dass der Journalismus überleben kann in unserem Land?
Und kommen sie auf Resultat?
Ja, sie kommen auf Resultat. Okay. Nein, das ist ganz eine andere Haltung.
Gut, der Grund, wieso du da bist, ich glaube, man darf das sagen, man kann dich outen. Du hast nämlich in deiner Zeit als Chefredakteur, wo es dir eigentlich ein bisschen langweilig war, immer von Zürich nach Basel zu fahren, hast im Zug eine Dissertation geschrieben von knapp wie vielen Seiten?
Ja, ich glaube, etwa 550.
Und zwar nicht irgendein Buch, sondern eine Dissertation, ja, weil du hast das Gefühl gehabt, du möchtest gern irgendwann noch der Herr Dr. Somm sein.
Ja,
und jetzt bist du es geworden.
Zum Roger Schawinski aufschliessen. Das ist
noch nicht ganz. Noch nicht ganz.
Nein, stimmt. Ja,
ich habe noch einen Dr. HC.
Bei mir ist Dr. Des jetzt, gell?
Gut, also gut. Also, aber immerhin Gratulation. Diese Woche hast du deine Diss verteidigen. Ja. In Fribourg, eben dort, wo ich meinen HC bekommen habe. Und was gibt es dir jetzt für ein Gefühl? Das Gefühl, jetzt kannst du wirklich eigentlich noch mit mehr Überzeugung deine These vertreten, weil du bist eben der Herr Dr. Somm.
Nein, das glaube ich nicht, dass das eine Rolle gespielt hat, aber es war etwas, was mich wirklich lange einfach ein bisschen gewurmt hat, weil ich an seiner Zeit eigentlich mit der Diss schon angefangen habe, als ich das Litz abgeschlossen habe, habe ich mit der Diss schon angefangen und nachher habe ich mit grossem Glück den Ruf bekommen vom Roger Döweck, ein Volontariat machen, im Tagesanzeigen, für das bin ich dem Roger Döweck immer noch dankbar, auch wenn wir viele Differenzen haben und ich ihm das immer noch hoch anrechne, hat mir dort eigentlich den Weg in den Journalismus gebahnt. Das war eine gute Erfahrung, eine wichtige Erfahrung. Aber dann habe ich eben dort halt gefunden, ja, jetzt mache ich mal eine Pause und die Dissertation dann nachher fertig machen. Und habe sie nie fertig gemacht.
Pause ist wie lange?
Die ist jetzt fast 20 Jahre gegangen und es hat mich immer ein bisschen geplagt. Ich gebe alles zu, das ist auch einfach Ehrgeiz, das ist ein bisschen Eitelkeit und so weiter. Aber das ist eigentlich jetzt das Gefühl. Ich habe wie so das Gefühl, jetzt hast du das Studium abgeschlossen.
Wunderbar, jetzt musst du nur noch einen Job finden.
Ja, genau, das ist auch noch gut. Aber ich habe ja ein Businessmodell studiert.
Aber ich habe ja gedacht, du wirst jetzt Parteipräsident von der SVP Zürich. Die haben niemanden gefunden.
Ja. Und ja, sie haben mich ganz viel angefragt.
Und
dann hat die FDP gesagt, du darfst nicht gehen.
Aber hör mal, das mit FDP und SVP, muss man noch sagen. In dieser Sendung vertrittst du immer SVP-Positionen und immer kritisierst du die FDP.
Ja.
Wäre es jetzt nicht Zeit für ein Outing?
Nein.
Dass das eigentlich eine Charade ist, eine Camouflage und dass du offen eigentlich die These von der SVP vertrittst?
Nein, es ist sehr ernsthaft. Ich bin absolut überzeugt, dass das, was die SVP heute vertritt, ist das, was der Freisinn sollte vertreten. Und ich finde, eine richtige freisinnige Position wäre sehr ähnlich vielen Positionen von der SVP.
Also.
Aber das ist der alte, gute Freisinn, der das Land 150 Jahre lang prägt. gekämpft hat. Und ich, an den glaube ich nach wie vor. Ich finde das eine grossartige
ja,
Partei. Ja, das tun wir jetzt schauen, dass das wieder kommt. Es kommt schon wieder.
Da bin ich
jetzt ein bisschen Historiker. Ich glaube, die Longue Durée muss halt lang warten. Vielleicht erlebe ich es ja nicht mehr. Aber ich glaube letztlich, so eine Stimme oder Kraft wie der Freisinn, wo nämlich eine Elite mit den normalen Leuten zusammengebracht hat. Das ist immer eines der Erfolgsgeheimnisse von der Schweiz. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch ein bisschen das Problem, das wir heute haben.
Gut, aber nicht nur die FDP-Problem, sondern vor allem die SVP am Samstag. Ein absolut eindrückliches Interview vom bisherigen Parteipräsident Konrad Langhardt. Er hat gesagt, man hätte ihn allein gelassen. Die anderen aus dem Parteivorstand wie Gregor Rutz und Christoph Mörgli sind abgetaucht. Und er hätte keine Möglichkeit gehabt, mit den einflussreichen Leuten der Partei zu reden. Der Parteipräsident gehört nicht zu den einflussreichen Leuten. Er ist aus dem Wieland, ist ein Bauer. Und die einflussreichen Leute sind Millionäre und Milliardäre an der Goldküste. Und hat das in einem Stil gemacht, in einer Offenheit, wie man das in dieser Partei noch nie erlebt hat. Und es ist nicht nur in Zürich der Fall, auch in Basel ähnlich. Dort ist jetzt wirklich Donnergrollen. Dort sagen die Leute, so wie die Partei jetzt ausgerichtet ist, nicht nur jetzt eben von den Themen, auch vom Stil, weil die haben immer gesagt, der Stil ist nicht wichtig, schaut doch nicht unseren Stil an, sondern der konfrontative Stil, das geht den Leuten auf den Sack, und zwar auch innerhalb von der SVP.
Gut, ich bin nicht sicher. Erstens, die Diskussion hast du ja immer gehabt in der SVP, oder? Der Stil war nicht nur außerhalb von der SVP ein Thema gewesen, immer
aber
schon.
So ist es.
Ja, aber weißt du, zum Beispiel die alte Auseinandersetzung zwischen Berner und Zürcher ist auch immer um das gegangen, oder? Ja, das ist vorbei, aber ich sage einfach, das hat immer zu der Geschichte gehört, zu der SVP. Zweitens, der Konrad Langhardt, wenn er mich gefragt hätte, hätte ich ihm geraten, mach jetzt kein Interview.
Das
gibt aber als Journalist ist natürlich hervorragend, dass er das gemacht hat, aber das hätte er sicher nicht sollen machen. Weil,
wieso?
Ja, es wirkt ich meine, er hat verloren und jetzt wirkt es ein bisschen so wie einer, der probiert, ein bisschen nachzutreten. Das macht halt nicht einen guten Eindruck.
Aber
ich kann mir vorstellen, dass viele Sachen stimmen, oder, was er sagt, aber...
Aber er sagt ja nicht, er allein hätte verloren, sondern die Partei hätte verloren. Man mache ihm zum Sündenbock. Und er hätte einfach die Parteilinie durchgezogen und sollte sich ja zeigen, die anderen Kantone sollten genau das Gleiche passieren. Aber dann sollte der Blocher eingefahren. Und eben, jetzt ist mal etwas in den Sinn gekommen wieder. Der Blocher hat dann gesagt, der, der lost, muss weggehen, etc. ist der Langhardt. Und vor genau 20 Jahren hatte ich eine Sendung bei Tele Zürich. Und dort war der damalige Parteipräsident Ueli Maurer in der Sendung. Und ich habe ihm gesagt, Sie sind ja nur Parteipräsident von Blochers Gnade, worauf er aufgestanden ist, das Mikrofon auf die Seite geschleudert hat und gegangen ist. Und jetzt, 20 Jahre später, ist genau das Gleiche nochmal passiert.
Ja, nochmal ist Ueli Maurer noch Bundesrat geworden.
Vielleicht
Konrad Langhardt wird das, glaube ich, nicht. Nein, aber jetzt noch einmal, wir haben ja schon ein paar Mal jetzt über die SVP geredet. Ich meine, die Analyse ist meiner Meinung nach relativ einfach. Du hast einen Patron, der 30 Jahre lang die Partei geprägt hat, geführt hat und zu einem unwahrscheinlichen Erfolg gebracht hat. Und wenn so einer langsam sich zurückzieht aus der Politik, und das ist der Fall, also natürlich ist er immer noch sehr aktiv und sehr einflussreich, aber es ist absehbar, aus biologischen Gründen.
Aber alles, dass er entscheidet alles.
Ja, das
und die Partei folgt ihm immer noch.
Das ist aber auch ein Erfolgsrezept gewesen, Roger.
Ja, aber jetzt eben offenbar nicht mehr.
Jetzt ja, aber nur wenn er jetzt 150 werden würde, kann ich dir sagen, Christoph Blocher wäre noch 100 Jahre Präsident von der SVP.
Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert?
Ja, leider aus biologischen und vielleicht auch religiösen Gründen ist das nicht möglich. Wir würden das begrüßen. Nein, aber ernsthaft. Der Langhardt ist Präsident dieser Partei und sie machen eine der schlechtesten Ergebnisse ihrer Geschichte. Also jetzt einfach relativ. Das ist logisch, dass du zurücktreten musst. Das ist logisch, dass du die Schuld bist. Ist einfach so. Weißt du auch als Chef, bist immer die Schuld.
Aber sie sind ja alle zurückgetreten. Sie haben kein Sekretariat mehr. Und wer hat es dann geholt? Niemand hat es gehabt. Letzte Woche hast du mir gesagt, wer nehmen Sie jetzt neue Parteipräsident? Ja. Hast du den kennt? Den Patrick Walder.
Also, look,
den Treuhänder aus Dübendorf, der offenbar viel Freizeit hat.
Es ist logisch. Das hätte der Roger Köppel müssen machen jetzt. Also das ist meiner Meinung nach wäre es völlig klar.
Und warum hat es nicht gemacht?
Ja, weil er zu viel am Hut hat.
Weil er natürlich für sich schauen will, nicht für die anderen.
Nein, das glaube ich nicht. Also ich bin überzeugt, dass er sich sagt, ich weiß es nicht, gell? Aber ich glaube, er hat sich das überlegt. Und ich finde, wenn er es dem Christoph Blocher gesagt hat, ich bin bereit, ich mache das, dann hätte der Christoph Blocher das hervorragend. Schau,
Dann das ist klar.
Ja, sicher, das hätte er jetzt machen müssen.
Aber jetzt haben sie
und das zeigt aber das Elend von dieser Partei. Ja, das ist nicht gut, oder? Das ist nicht gut. Ja.
Wieso soll jetzt einer ohne Erfahrung, ist nicht einmal Kantonsrat geworden, ohne Background soll das werden? Und was hat man ihm zur Seite gestellt? Der mit dem verdrehten Hirnlappen, Toni Bortoluzzi, der so über Homosexuelle geredet hat, wo man hat müssen aus dem Verkehr nehmen, weil man sagt, in der heutigen Zeit geht das nicht mehr.
Nein, wir hätten aber nicht aus dem Verkehr genommen wegen dem. Und zweitens, nein, also Toni Bortoluzzi, auf der Loni Nyko, finde ich einen der fähigsten Politiker überhaupt in diesem Land. Auch einer der gemögigsten.
Aber
das
ich weiss, aber findest du einen, der so über Homosexuelle redet? Es gibt auch Homosexuelle in dieser Partei, unter anderem ein Ständeratskandidat, auch Nationalrat etc. Die haben einen verdrehten Hirnlappen. Dass das heute
das
noch
ist,
geht.
Das ist eine unglückliche Formulierung. Jeder, der das gehört hat, hat gewusst, ja, der Toni Bortoluzzi ist ein bisschen grober. Aber schau, das war wirklich nicht entscheidend, dass der Toni Bortoluzzi nach langen, langen Jahren langsam das Gefühl hatte, jetzt ist jetzt genug. Und zweitens muss man auch mal betonen, die Homosexuellen können sich auch wehren. Heute sind wir auch Gott sei Dank in einer Lage, wo ein Homosexueller, ein Heterosexueller kann sagen, du bist ein dummer Seich, so ein Seich sagen. Und es ist ein Seich, das ist gar keine Frage. Aber wir alle reden ab und zu dumm.
Aber ist das nicht jetzt irgendwie, wenn man sagt, Walder, Dübendorf, Bortoluzzi, Affolter und Amalbis, das ist jetzt die Kombination, die dieser Partei aus dem Schrott, aus dem Tiefsee raushelfen.
Ja, also Bortoluzzi finde ich eine gute Wahl. Aber eben, wie gesagt, ich hätte Köppel genommen oder Mörgeli. Du musst jetzt in so einer Situation müssen wirklich die Leute hin, die erstens zum engsten Führungskreis gehören. Das ist mal ganz wichtig. Das hat der Langhardt natürlich richtig gesagt. Oder? Er hat nie zu dem Kreis gehört von den Leuten, die beim Blocher ernst genommen werden. Das ist halt wichtig. Du musst bei der grauen Eminenz oder beim Patron musst du ernst genommen werden. Und zweitens, eben, Roger Köppel ist im richtigen Alter. Er hätte das jetzt eigentlich
machen. Und der Mögli hat ja das letzte Mal so einen Misserfolg erlitten.
Eben, das wäre schwierig gewesen.
Nein, vor allem hat er nicht wollen, zweites Mal die Grosse rauswerden. Also, er hat sich einfach nicht wollen, dem Risiko aussetzen, weil er weiss, wo Mögli draufsteht, dort gehen die Leute einfach weg und streichen es durch.
Ich glaube nicht, dass das jetzt Risikoaversion war von Mörgeli, sondern bei ihm ist es doch sicher auch so, er hat mit der Politik nicht abgeschlossen als Mensch, aber er will nicht mehr eine politische Karriere, da bin ich ziemlich sicher.
Aber er hat gesagt, etwas sehr Interessantes, er könne das nicht machen, weil er nicht gleichzeitig Journalist sein und Politiker. Weil er jetzt in der Welt...
Ja, das ist eine unglückliche Formulierung.
Wieso? Alle machen unglücklich. Weil sein Chef macht genau das,
ja,
oder?
Das ist eine unglückliche Formulierung. Bei der Toni Bortoluzzi auch unglücklich formuliert. Correct. Aber wir tun ja mal wir zwei auch unglücklich formulieren.
Ich mag mich schon wieder reden. Reden wir über den Brexit. Also, diese Woche ist etwas passiert, wo niemand daran geglaubt hat. Du sicher nicht. Theresa May hat Jeremy Corbyn getroffen und hat gesagt, jetzt müssen wir zusammenkommen. Das sind Leute, die wirklich wie Pech, also wie Gift sich angeschaut haben während Monaten, haben sich angegiftet, auch im House of Commons etc. Und jetzt am Schluss, und das habe ich eigentlich immer gesagt, kurz bevor dann alles zu Ende ist, passieren unglaubliche Sachen. Und das ist diese Woche passiert und das ist erst der Anfang. Jetzt hat sie also vorgeschlagen, bis im Juni irgendwie verlängern. Das heisst, Wahlen müssten tatsächlich noch schnell in Großbritannien organisiert werden. Aber das bringt ja wahrscheinlich auch nichts. Wahrscheinlich wird eben das passieren, was ich seit Monaten irgendwie eine Art vorausgesagt habe, wenn ich das erwarte, es wird eine längere Verlängerung geben und ein zweites Referendum.
Ja gut, dann sage ich nur viel Glück. Also ich muss ehrlich sagen, könnte sein. Ich sehe es auch so. Es ist meiner Meinung nach ist katastrophal natürlich, dass May mit dem Corbyn redet, einem absolut ausgewiesenen Antisemit, einer von den schlimmsten Antisemiten, die England je gehabt hat.
Marxist?
Ja, das ist mir gleich.
Marxist das ist gleich, das ja, bist du auch
mal gesehen. Nein, ja, Marxismus finde ich weniger schlimm als Antisemitismus. Aha, und ich glaube, du teilst die Meinung. Nein, das ist ein grusiger Sieg. Das ist ganz ein grusiger Sieg. Und dass sie den trifft und so aufwertet, so aufwertet, ist übrigens auch für die Labour Party eigentlich das Problem, weil der wollen sie eigentlich weg haben. Sie wollen den wegbringen, aber sie bringen den nicht weg. Es ist eine Katastrophe.
Was heisst der Brexit?
Dass Theresa May eine von den egomanischsten Politikerinnen war, die sie je gegeben hat. Also ich meine, es ist völlig klar, wenn es ihr um die Sache geht, dann würde sie jetzt sofort zurücktreten. Unbedingt. Sie macht die konservative Partei kaputt. Sie macht ihr Land kaputt, weil ich kann dir sagen, das zweite Referendum, finde ich auch, 50%. Die Chance ist jetzt 50%. Ein solches Referendum wird das Land total verreissen.
Das weiss ich nicht, ob das der Fall ist. Ich glaube, Brexit hat das Land verreissen. Man hat gesehen, ein Hard Brexit, vor allem, wo es dann eine Grenze geben zwischen Nordirland und Irland. Das würde grosse Probleme bringen, weil das müsste es natürlich geben. Und darum ist der draussen. Und man muss sagen, die EU, du musst jetzt nicht wieder deine Philippika über die EU da anbringen, die haben wir jetzt schon oft gehört, aber die ist sehr kulant. Die schaut einfach, was die Engländer machen und wird denen entgegenkommen. Nur die Engländer wissen nicht, für was sie sind. Das Einzige, was man jetzt weiss, sind gegen einen Hard Brexit. Das hat man jetzt gerade noch knapp durchgebracht. Aber alles andere ist offen. Also die Engländer sind durch den ganzen Brexit-Wahnsinn sind jetzt einfach in Panik geraten.
Gut, aber schau jetzt mal, Brexit-Wahnsinn hast du gesagt, eben, die Abstimmung ist im Prinzip die erste schon eine Katastrophe gewesen. Das finde ich eine komische Haltung, weil letztlich, wir müssen doch jede Abstimmung begrüßen. Wir sind gute Demokraten, das ist der Witz von der Schweiz, den wir beide teilen. Diese Abstimmung ist für England ganz eine wichtige Abstimmung gewesen. Eine zweite Abstimmung finde ich falsch, weil es gehört zu den demokratischen Anstandspflichten, dass du nicht die Leute die ganze Zeit immer wieder befragst. Hast du vorher auch betont, das letzte Mal, weißt du, bei der Theresa May, wo immer wieder mit dem Gleichen zum Parlament geht. Das macht man nicht. Wir haben das in der Schweiz, wissen wir das, wir tun nicht immer über die gleiche Sache alle 3 Monate abstimmen oder alle 2 Jahre. Das darf man nicht.
Aber in der Schweiz passiert ja das Ganze über Freizügig, Personenfreizügigkeit in dieser oder in anderer Form, wenn wir jetzt laufend abstimmen, weil die SVP macht laufende Referenden in die Richtung, Selbstbestimmungsinitiativen. Ja, jetzt kommt etwas anderes, unter einem anderen Titel kommt nochmals das Gleiche. Und Tatsache ist, man weiss ja, die Russen haben dort eingegriffen in den Wahlkampf massiv. Sie machen es in Amerika, ist auch dokumentiert worden. Man redet nicht über den Donald Trump, gell?
nicht über den Maler. Es kommt noch ein paar interessante Sachen erzählen.
Ja, okay, das kommt dann in einer späteren Sendung. In Deutschland weiss man, dass der Putin die AfD manipuliert. Im Spiegel diese Woche ist das dokumentiert worden. Also sind dort Sachen passiert, die man nicht einfach nur unter Demokratie kann irgendwie loben. Und wenn es jetzt eine zweite Abstimmung gibt, ich weiss nicht, wie die ausgeht, aber dann können die Engländer wirklich im Wissen von allen Alternativen entscheiden. Ich hoffe, dass
das
so kommt.
Das haben sie damals auch schon gewusst. Nein. Und dann schnell weg der Personenfreizügigkeit, ganz kurze Bemerkung. Der Witz, warum das wir, ich finde auch die Kündigungsinitiative, letztlich, die kommt zu früh, oder? Wir haben jetzt uns schon mal ausgesprochen über das.
Aha.
Das Problem ist aber, wir haben abgestimmt und das Parlament hat nachher das Gegenteil gemacht von dem, was wir abgestimmt haben. Es ist der gleiche Effekt in England. Die EU bringt ganz viele Länder dazu, dass sie ihre demokratischen Institutionen und Gepflogenheiten nicht mehr ernst nehmen. Wenn du ein zweites Referendum machst in England, stell dir mal vor, Roger, die Leute würden noch einmal für den Brexit stimmen. Was machst du denn? Also es ist doch eine Katastrophe.
Also Markus, was du jetzt sagst, jetzt müssen wir aufpassen.
heute haben wir persönliche Stimmung.
Ja, genau.
Es ist jetzt Weihnachten.
Genau.
Ostern.
Die EU bringt doch nicht die Engländer dazu, dass sie zum zweiten Mal abstimmen müssen. Die EU hat gar keine Position genommen. Sind die Engländer selber? Tut doch das
nicht
alles
aufdrehen. Nein, das war von Anfang an die Strategie von den Deutschen. Ich weiss es aus sehr guter Quelle.
Aber sie haben
die Deutschen haben von Anfang an wollen, dass es einen harten Brexit gibt, um den Engländern zu zeigen, es war eine ganz dumme Idee gewesen, dass sie ja gestimmt haben.
Aber die Ja, das ist doch ihr Recht, eine Haltung zu haben, nachdem die anderen gesagt haben, wir gehen.
Ja, okay, aber dann muss man nicht sagen, es sei kulant. Das ist nie ein kulant gewesen.
Doch, sie haben
Irland, jetzt... noch einmal. Irland, Nordirland, die harte Grenze, die wir darüber reden, ist die gleiche Grenze, die wir in Basel haben. Wir sind nicht in der Zollunion. Ist die Grenze bei Basel so ein Problem oder bei Schaffhausen? Ist null Problem.
Aber dort gibt es noch politische Elemente und es gibt eine andere Geschichte zwischen Nordirland und Irland. Dort hat es Terror gegeben, aber machen wir da einen Punkt, machen Werbung und reden über den Michael Jackson.
Einfach saubere Stammdaten haben. Einfach keine doppelten Einträge mehr. Einfach kein Durcheinander mehr in Ihrer Kundendatenbank. Einfach alle wichtigen Informationen verfügbar. Und einfach nie wieder endlos Listen im Excel bereinigen. Lassen Sie die Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Bisnode, Ihre Wirtschaftsauskunftei. www.bisnode.ch.
Reden wir mit Michael Jackson. Es ist eine grosse Dokumentation von Leaving Neverland. Das war das ganze Gebiet, der Compound, wo der Michael Jackson hatte, über die sexuellen Missbrüche, die er hatte, über Jahre hinweg, die vertuscht worden sind, wo Prozesse, die er dann gewonnen hat, nicht dann erkannt worden sind. Ich habe mir das angeschaut, 4 Stunden lang. Du wahrscheinlich noch nicht, oder?
Nein,
also
ja, klar.
Also, es ist
also halt es nicht aus, ich muss ehrlich sagen.
Nein, du musst es anschauen, weil es ist sehr, sehr interessant. Ja. Es geht nämlich Es ist eine Studie über menschliche Abgründe, über Verführung, über Geld, über Luxus, über Wegschauen. Nur das wollen sehen, was man will sehen. Sich verführen lassen, vor allem die Mütter, die sich geehrt gefühlt haben, dass ihr Sohn von dem Michael Jackson ausgewählt wurde. Die Kinder, die sich geehrt gefühlt haben und geliebt haben, den Michael Jackson und so, obwohl er sie ab dem 7. Altersjahr sexuell missbraucht hat, und zwar jede Nacht und so weiter. Und jetzt ist also der genialste Musiker oder einer der genialsten Musiker von der Neuzeit als Pädophile ist geoutet worden, mit all seinen Gegensätzen. Eben er zeigt sich dann immer sehr als Kinderfreund und all das. Vielleicht war er das auch noch gewesen, aber es hat noch eine dunkle Seite gesehen. Und jetzt ist die Frage, was macht man mit dem?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich finde erstens, es ist peinlich, dass man erst jetzt über das redet, weil man hat schon vorher darüber geredet. Aber solange er noch gelebt hat und wahnsinnig Macht gehabt hat, auch viel Geld gehabt hat, viele Leute gehabt hat, die für ihn sich eingesetzt haben, hat man es einfach zugedeckt und nie richtig aufgekommen. Er hat ja ein paar Vergleiche gemacht und so weiter. Ich meine, man hat es bei Michael Jackson ja immer geahnt und auch gewusst wahrscheinlich. Oder? Das finde ich das Geschämigste eigentlich, dass man so lange gewartet hat, bis das aufkommt.
Nein,
oder?
Also wenn du den Film jetzt anschaust, merkst du, dass die Jugendlichen oder heute sind es Erwachsene, für ihn immer ausgesagt haben, gesagt, nein, der hat das nie gemacht. Sie sind trainiert worden von seinen Anwälten. Sie haben ihn geliebt. Der Michael Jackson hat sie manipuliert, hat gesagt, wenn du gegen mich aussagst, dann gehst du und ich fürs ganze Leben ins Gefängnis und so weiter und so fort. Und erst, als sie selber älter geworden sind und Kinder hatten und einen Bub gehabt, gesagt, jetzt ist dann mein Bub fast mal 7. Wenn der das an meinem Bub wieder antun, dort hat es dann gekehrt, dann das Gefühl gehabt, jetzt halte ich es nicht mehr aus. Dass solche Sachen aus der Kindersicht ganz anders aussehen, ja, als aus der Erwachsenensicht.
Ich rede jetzt auch nicht über Kinder, sondern vor allem auch die Eltern. Ich meine, das ist wahnsinnig, dass die Eltern das mitgemacht haben und sich nicht gewehrt haben oder nie etwas gemacht haben gegen das. Das finde ich wahnsinnig.
Ihre Kinder haben immer gesagt, es passiert nichts. Ich schlafe zwar die ganze Nacht bei ihm.
Aber wenn das jetzt meinen Kindern passieren würde, wäre ja nicht so, und du auch nicht. Ja. Wir wären ja nicht so naiv. Und würden unsere Kinder zum Michael Jackson heimbringen und dann erstaunt feststellen, dass sie den Michael Jackson gerne haben. Nein, ich finde die Eltern finde ich ganz extrem.
Aber Mütter.
Ja, Mütter. Aber noch einmal betonen, Michael Jackson ist ein Monster. Also da muss man jetzt einfach sagen, ist ein Monster, was der gemacht hat, das ist jenseits von gut und böse. Wir hätten sollen einsperren für das, das finde ich ganz eindeutig.
Also, dürfen wir jetzt seine Musik weiter hören?
Ja, ich finde schon.
Ja.
Also,
ja, Monstermusik?
Ja, wir sind, ja, meine, der Richard Wagner ist einer der grössten Antisemiten der Welt. Darf jetzt noch nicht aufgeführt werden in Israel, was ich verstehe.
Nein, wird er jetzt wieder, aber es ist lang gegangen.
Aber trotzdem finde ich Richard Wagner seine Musik gut. Ich finde sie nach wie vor gut und ich lasse sie auch. Ich glaube, wir haben das Phänomen häufig in der Geschichte, dass es Künstler gibt, Musiker gibt, Komponisten, auch Literaten, die Säu sind, aber trotzdem gute Werke können hinterlassen.
Also wo ist denn da die Grenze? Gibt es denn irgendwo Grenzen, wo man sagt, dort geht es dann trotzdem nicht?
Ich glaube, wenn der Stalin Gedicht geschrieben hätte, würde ich sie glaube ich, nicht mehr lesen. Aber,
also gut, ja. Und jetzt, also jetzt kommt ein bisschen Frau aus, weiss nicht mehr. Also wenn jetzt das Buch von Adolf Hitler, Mein Kampf, literarisch gut gewesen wäre,
ja, was würde man denn sagen? Ja. Nein, würde ich sagen, Adolf Hitler. Nein, hätte ich Mühe. Aber ich würde ja, ich meine, ich finde zum Beispiel Mein Kampf. In Deutschland ist es aus verständlichen Gründen verboten. Ja. In Amerika kannst du das überall kaufen. Und ich finde das richtig. Die Leute sollen nur sehen, was für ein Schrott der zusammengeschrieben hat.
Und was findest denn du jetzt, dass der Roger Köppel seine Kampagne nennt Mein Wahlkampf?
Hat er das gemacht?
Ja.
Das ist auch eine unglückliche Formulierung. Hätte er nicht geraten, aber ich glaube, er hat sicher nicht an das gedacht.
Du musst wieder zurückkommen in die Schweiz. Die machen alle Fehler.
Das ist unglücklich.
Er hat nicht an das gedacht. Sicher hat er an das gedacht.
Nein, also, Entschuldigung, du weißt es selber. Roger ist sehr intelligent und er ist auch historisch beschlagen. Der wüsste das schon.
Er will provozieren.
Ja, der glaube ich.
Also,
das
gut,
ist ja eine blöde Provokation, oder?
Okay. Also. So ja blöd. Also, heute habe ich die Sendung Schawinski, eine Philosophin im Studio, eine Autorin und eine Prostituierte. Und alles in einer Person. Und sie sagt, alle drei Berufe macht sie mit der gleichen Leidenschaft. Sie nennt sich Salome Baltus, ist natürlich ein Künstlername. Und es gibt, glaube ich, da eine ganz besondere Sendung. Ich würde mich freuen, wenn sie dort dabei wäre. Diese Sendung gibt es wahrscheinlich, nein, sicher,
am nächsten Montag. Ja, das ist wichtig zum Betonen. Ja, wichtig ja, zum Betonen.
Am nächsten Montag dann wieder aus Amerika, oder?
Aus dem Keller, ja. Aus dem Kellerloch, ja.
Gut, dir alles Gute ja, und nochmal Gratulation zu deinem Doktorat. Und jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.